Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. War ein schwungvoller Anfang. Ja, wie ihr gemerkt habt, es war vielleicht kein Zufall, dass wir letzten Sonntag eine Predigtreihe über den Heiligen Geist angefangen haben. Kann man um Pfingsten rum mal machen. Sollte man vielleicht auch machen. Wir haben letzten Sonntag von Johnny schon gehört, wie wir vom Heiligen Geist geleitet beten sollen, wie wir vom Heiligen Geist geleitet miteinander umgehen sollen. Und wie wir im Heiligen Geist sein oder leben können. Wer das verpasst hat, schaut es euch doch auf unserem YouTube-Kanal die Predigt an. Heute geht es, unschwer zu erkennen, um Pfingsten selbst. Grandiose Geschichte, oder? Was haltet ihr davon? Nicht schlecht, ne? Da wären wir gern dabei gewesen. Wobei Feuerzungen, starker Wind, ja, ein bisschen komisch klingt das schon, ein bisschen unheimlich, ne? Wir haben in der Geschichte vor allem die Perspektive der Jünger gesehen, also wie sie das erlebt haben, diese Zeit da in dem Haus und dann, als der Heilige Geist gekommen ist. Und bei den Jüngern wollen wir auch noch ein bisschen bleiben. Wir wollen uns eigentlich anschauen, was hat sich bei denen verändert? Wie waren die Jünger vor Pfingsten eigentlich so drauf? Und an Pfingsten und nach Pfingsten, was hat der Heilige Geist eigentlich genau bei ihnen bewirkt? Und ich brauche da mal eure Hilfe. Also ich habe zwar alles hier stehen, aber ich dachte, wir machen das mal ein bisschen interaktiv. Ist ja ein Familiengottesdienst, ne? Also, wenn ihr mal überlegt, so um Ostern rum, Karfreitag, ihr habt die Geschichten ja in der Kinderstunde gehört und die Erwachsenen kennen es vielleicht hoffentlich auch. Wie würdet ihr sagen, was waren die Jünger, wie ging es denen da? Also waren die so mutig und fröhlich wie an Pfingsten? Nee, ne? Wie waren die dann drauf? Was würdest du sagen? Traurig, ne? Ja, kann man irgendwie verstehen, ne? Ihr bester Freund, ihr Chef, ihr Boss, ihr Lehrer, wie auch immer, war verraten worden und ist gestorben. Da ist man traurig, ne? Aber die waren noch mehr. Kennt ihr die Geschichte, als Jesus, bevor er überhaupt verhaftet wird, mit ihnen in den Garten geht, um einfach nochmal zu beten? Wisst ihr, was da passiert? Die Polizei kommt, genau. Und dann, die verhaften den Jesus, ne? Und was machen die Jünger? Die machen den hier. Ganz schnell weg. Einer hat sogar sein Kleid dabei verloren. Der ist nackig weggerannt, das mache ich jetzt nicht nach. Entschuldigung. Will keiner sehen. Also, genau, also sie haben Angst. Sie haben Panik, kann man auch verstehen, ne? Wenn da die Polizei kommt und den Jesus festnimmt, man will nicht mit festgenommen werden. Aber in dem Garten war noch was. Wisst ihr, was sie da noch gemacht haben, außer wegrennen? Davor haben sie was anderes gemacht. Schlafen. Ja, schlafen ist ja an und für sich nicht schlecht, aber es war ein blöder Zeitpunkt, ne? Weil Jesus hatte wirklich, darf man das so sagen, Angst? Und er hat gesagt, ich brauche eure Unterstützung. Ich brauche, dass ihr mit mir betet, dass ich Kraft bekomme. Und was haben die Jünger gemacht? Lieber Gott. Zweimal hat Jesus sie geweckt und immer wieder sind sie eingepennt. Naja, war ein anstrengender Tag, aber trotzdem, es war irgendwie ein ganz schlechter Zeitpunkt. Jesus hat sie wirklich gebraucht und sie waren nicht für ihn da. Als die Polizei gekommen ist und Jesus gefangen genommen hat, da ist noch was passiert. Einer von den Jüngern, der hat was gemacht, das war vielleicht nicht so cool, ja? Genau, der hatte ein Schwert dabei, zack, wollte Jesus verteidigen und hat einem von der Tempelpolizei das Ohr abgeschnitten, zum Glück nur das Ohr. Jesus hat es geheilt, das Ohr ist wieder dran, alles in Ordnung. Aber ja, das passt irgendwie nicht so richtig zu den Jüngern und zu Jesus, ne? Jesus hat nie gesagt, sie sollen Gewalt anwenden oder ihn befreien mit Schwertern. Aber das war so das, wie die Jünger drauf waren, ne? Sie dachten, okay, also jetzt ist Krieg, jetzt hauen wir mal rein. Und Jesus hat gesagt, nee, hier, bitte, pack das Schwert weg. Das ist nicht mein Weg. Ja, und der das war, vermutlich war das der Petrus, der ist noch für was anderes bekannt in der Nacht. Der ist nämlich als einziger Jesus nachgeschlichen. Und er ist dahin gegangen, wo sie ihn hingebracht haben. Und er wollte wissen, was wird aus Jesus. Aber dann ist leider was passiert, damit hat er irgendwie nicht gerechnet. Wisst ihr was? Nee. Du weißt es, Jan. Dann sag mal. Ist okay. Also, ich sag's und du sagst mir, ob es richtig ist, okay? Da kam eine Frau und die hat ihn erkannt und hat gesagt, sag mal, du bist doch einer von denen, die mit Jesus hier die ganze Zeit unterwegs waren. Ist das richtig? Genau. Und was hat Petrus dann gesagt? Nö, das war ein anderer, der sieht mir nur ähnlich. Dann ist er woanders hingegangen, da hat ihn wieder jemand erkannt und hat gesagt, doch, du bist einer von denen. Nee, jetzt hör mal auf, ich kenne den Jesus gar nicht. Das ist schon heftig, ne? Jesus ist sein bester Freund und er sagt, ich kenne den nicht. Und dann beim dritten Mal verflucht er sich sogar selbst und sagt, bei allem, was mir heilig ist, ich kenne ihn nicht. Naja, dann kräht der Hahn und Petrus erkennt, oh Mann, was habe ich hier getan? Genau das hatte mir Jesus gesagt, dass passieren würde. Also die Jünger, das waren ganz andere Leute als die, die wir da an Pfingsten erlebt haben. Ne? Das waren richtige Schisser, Entschuldigung, Feiglinge, die Jesus im Stich gelassen haben. Aber es hat sich vor Pfingsten schon ein bisschen was verändert. Und zwar hat sich bei ihnen ganz viel verändert, als sie jemandem begegnet sind. Ratet mal, wem sie begegnet sind. Gott, ja, Jesus. Ja, aber der war doch tot, oder? Ja, ich würde sagen, nicht sagen, dass er als Geist zurückgekehrt ist, aber der ist wiedergekommen, der ist auferstanden, der war richtig lebendig. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der tot war und wieder lebendig ist? Oh, ja, okay. Okay, also ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht. Das wäre auch wirklich seltsam. Das wäre wirklich seltsam. Und das, so ging es den Jüngern auch. Das war im ersten Moment seltsam. Aber was hat das mit ihnen gemacht? Es hat ihnen Kraft und es hat ihnen Mut gegeben, weil sie wussten, ey Mensch, also wenn Jesus von den Toten auferstehen kann, dann ist alles möglich. Und ich glaube, da haben die Jünger schon angefangen, keine Angst mehr zu haben. Und es sind noch ein paar Dinge passiert oder man merkt noch, dass in den Jüngern sich was verändert hat. Jesus hat ihnen gesagt, geht nach Jerusalem, geht nicht nach Galiläa, da wo ihr Fischer, wo ihr herkommt, wo eure Boote und Netze sind, bleibt in Jerusalem und wartet. Und tatsächlich, die Jünger machen das. Wenn ihnen Jesus davor früher was gesagt hat, haben die Jünger es nicht gemacht. Ja, sie haben genau das Gegenteil meistens gemacht. Sie haben Jesus oft nicht verstanden, aber hier haben sie ihn verstanden und sie machen einfach, was er sagt. Sie sind gehorsam. Und es sind nicht nur ein paar Jünger, es sind nicht nur 12 Jünger. In der Bibel lesen wir, dass es 120 Leute sind. Die 12 Jünger, ganz viele Frauen, die mit Jesus auch unterwegs waren und noch viele andere, die, denen Jesus begegnet ist als Auferstandener. Und sie sind zusammen. Und das ist ganz besonders, weil die Jünger waren davor eigentlich ein total zerstrittener Haufen. Sie haben sich wegen allem Möglichen immer gestritten. Ich bin der beste Jünger. Nein, ich. Ich war mit ihm oben auf dem Berg und habe ihn mit Mose und Elia gesehen. Bäh, Angeber. Ja, also so ging das die ganze Zeit bei denen. Aber da sind sie zusammen, vereint. Eine Gemeinschaft. Und sie warten zusammen, sie beten zusammen. Sie lesen zusammen nochmal ganz neu das Alte Testament, um zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Und das machen sie als eine Gruppe. Und was auch erstaunlich ist, eigentlich hat Jesus alles organisiert in den Evangelien. Er hat sich um alles gekümmert. Er hat schon das Passafest vorbereitet, die Jünger mussten nur noch hingehen und dann, ich sag mal, Tisch decken und so weiter. Hier treffen die Jünger die Vorbereitungen. Sie wissen, okay, wir sind nur noch 11 Jünger, einer ist gestorben. Wir brauchen einen 12. Das heißt, sie bereiten sich richtig vor, weil sie daran glauben, dass das passiert, was Jesus gesagt hat, dass etwas kommt. Und das, was kommt, ist das, was ihr gerade in der Geschichte erlebt habt. Ein Engel, ja, Feuerzungen und Wind, ne? Und das Besondere ist, ist euch bei der Geschichte was aufgefallen? Waren nur bei einigen Feuerzungen oder waren bei allen Feuerzungen? Allen. Also ich sag mal, nicht nur die 12 Jünger, die mit Jesus die ganze Zeit da waren, ich sag mal, die besonderen Jünger, nicht nur die haben die Feuerzungen und den Heiligen Geist bekommen, alle. Alle, die da waren, alle 120, die Frauen, die mit dabei waren und die, die vielleicht ein bisschen weiter weg von Jesus waren, alle haben den Heiligen Geist bekommen. Der macht nämlich keinen Unterschied zwischen Pastoren, Ältesten oder euch. Der Heilige Geist ist für alle da. Und das ist auch ganz wichtig, weil Jesus hat den Jüngern ja einen Auftrag gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr den, habt ihr den schon mal gehört? Nee, ne? Aber vielleicht, ja? Ja? Willst, was? Okay. Aber vielleicht wissen das ja die Erwachsenen. Ich glaube, bestimmt der ein oder andere Erwachsene kann das sagen. Was für einen Auftrag hat Jesus eigentlich seinen Jüngern gegeben? Gehen, sie sollen gehen. Sie sollen hinaus in die Welt gehen. Und sie sollen allen vom Evangelium, von der guten Botschaft von Jesus erzählen. Sie sollen sie zu Jüngern machen, sie sollen sie taufen und lehren, was Jesus sie gelehrt hat. Das ist der Auftrag. Das ist ein Auftrag, der ist viel zu groß für 12 Leute. Ja, das ist wie heute so ein Sommerfest. Das kann vielleicht 1-2 Personen organisieren, aber nachher brauchen wir mehr Leute, damit es funktioniert. So war das auch mit dem Auftrag. Okay, was eben bei dem Anspiel, glaube ich, nicht so ganz funktioniert hat, aber eigentlich geplant war, als diese Feuerzungen gekommen sind, da ist noch was Besonderes passiert. Die haben Gott gelobt, aber komischerweise nicht in der Sprache, die sie gelernt haben. Das war bei denen damals Aramäisch. Bei mir wäre es Deutsch. Ja, bei anderen, einigen von euch, wäre es Spanisch oder Tamilisch oder Ukrainisch oder Englisch. Aber als sie Gott gelobt haben, sie waren so voller Freude, dass Gott ihnen den Geist geschenkt hat und erkannt haben, was Jesus für sie getan hat, dass sie Gott gelobt haben. Aber sie haben auf einmal gemerkt, das ist ja gar nicht Aramäisch. Das ist irgendwas anderes. Und sie wussten nicht, welche Sprache das ist. Aber die Leute, die auf der Straße standen und das gehört haben, weil damals gab es noch keine Fenster, die haben das verstanden. Es waren nämlich ihre Sprachen. Es wäre schon cool, einfach mal so eine andere Sprache zu können, ne? Ich bin ja in der spanischen Kleingruppe, ich muss immer übersetzt werden. Wie cool wäre das, wenn ich auf Knopfdruck einfach Spanisch könnte? Bitte, lieber Gott, bitte. Das wäre sehr schön. Oder unsere Südamerikaner auf einmal perfektes Deutsch können. Wäre auch cool, oder? Ja, ich fürchte, es braucht besondere Situationen. Ich glaube, wir müssen einfach Spanisch und Deutsch lernen. Und Pfingsten war aber eine besondere Situation. Und warum ist das wichtig? Ist das jetzt einfach nur so ein, ach, Gott hatte Lust, mal andere Sprachen zu schenken? Sprachen sind sehr wichtig. Manchmal verstehen wir uns ja schon nicht, wenn wir in unserer Sprache miteinander reden. Kinder verstehen ihre Eltern nicht, der Ehemann versteht die Ehefrau nicht, was will die mir sagen? Ja. Wie schwierig ist das, wenn man unterschiedliche Sprachen spricht? Wie willst du jemandem von Jesus erzählen, wenn du seine Sprache nicht kennst? Und Pfingsten reißt diese Mauer ein. Pfingsten beseitigt die Mauer der Sprache und der verschiedenen Kulturen und sagt, hey, guck mal, hier habt ihr ein Werkzeug, mit dem könnt ihr miteinander reden, egal welche Sprache ihr habt. Und dann sehen wir natürlich, dass sie rausgehen, mutig das Evangelium verkündigen. Der Petrus, der predigt wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er ist eigentlich dafür bekannt, dass er meistens das Falsche sagt. Und selten das Richtige. In dem Moment sagt er genau das Richtige und es trifft die Leute ins Herz. Sie verstehen genau, was er von ihnen will, welche Botschaft er für sie hat und es trifft sie ins Herz. Und viele Menschen entscheiden sich für Jesus an dem Tag. 3000. Cool, das würde ich auch mal gerne erleben, heute so bei der Predigt. Die Chancen sind, glaube ich, eher gering, aber sie sind noch nicht mal 3000 Leute. Aber das ist schon enorm. Und das ist aber nicht Petrus, das ist der Heilige Geist, der ihm diese Kraft gibt, der ihn mutig macht, der ihm die richtigen Worte gibt zur richtigen Zeit. Und dann bleiben diese 3000 Personen zusammen und wachsen zusammen als Einheit, so wie vorher schon. Das Interessante ist, an Pfingsten bekehren sich 3000 Leute. Danach kommen täglich neue Leute dazu, weil sie sehen, wie die Christen miteinander leben, wie sie lieben, wie sie ihren Besitz teilen, wie sie ihr Essen teilen, wie sie Gemeinschaft haben, wie Gott mitten unter ihnen ist. Und auch das ist das, was der Heilige Geist macht. Er schenkt Mut, er schenkt Kraft, er schenkt die richtigen Worte und er bringt uns zusammen, er schweißt uns zu einer Einheit. Das ist Pfingsten. Aber was ist nach Pfingsten? Das, was wir an Pfingsten erleben, das bleibt erstaunlicherweise so. Innerhalb von kürzester Zeit ist aus diesen ängstlichen Feiglingen eine richtig mutige Gemeinschaft geworden, die Jesus verkündet. Und der Unterschied zum Anfang ist, sie wissen haargenau, was sie glauben. Immer wieder predigen sie den auferstandenen Jesus. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erlebt. Und das ist das, was ihren Glauben verändert hat. Sie rufen Menschen auf, sich nicht gegen Jesus zu wenden, so wie bei der Kreuzigung, sondern sich ihm zuzuwenden. Auch wir tun immer wieder gut daran, wenn wir als Gemeinde, aber auch als Einzelne immer wieder Jesus in den Mittelpunkt stellen, weil er ist derjenige, der unser Leben verändert hat. Und wenn wir etwas zu sagen haben, dann nicht, wie toll unsere Gemeinde ist, was wir so alles glauben, was wir denken, was die Zukunft bringt, irgendwelche politischen Ansichten, sondern wer unser Leben so verändert hat. Und das ist Jesus. Unser Leben hat sich verändert, diese Welt hat sich verändert mit Jesus, durch Jesus. Es ist nicht mehr das Gleiche. Die Jünger wissen auch, welche Kraft ihnen Gott gegeben hat. Sie predigen nicht nur schöne Worte, die überzeugend sind. Nein, sie tun auch Zeichen und Wunder. Und das tun sie nicht aus sich heraus, sondern das tun sie aus dem Heiligen Geist heraus. Ich bin wirklich nicht dafür bekannt, dass mein Leben mit großartigen Zeichen und Wundern geprägt ist. Ich würde mir das öfter wünschen, aber ich nehme es so, wie es kommt. Aber auch die Jünger mussten dafür lange warten. Sie mussten beten. Sie mussten einfach Sehnsucht danach haben. Und für uns sind das die gleichen Voraussetzungen. Wir müssen darauf warten, beten, daran glauben, Sehnsucht danach haben. Und dann tut vielleicht Gott, wenn es die richtige Zeit ist, das, was notwendig ist, um seine gute Botschaft voranzubringen, auch mit Zeichen und Wundern. Gott hat sich in dieser Beziehung nicht geändert. Auch wir brauchen keine Angst zu haben. Als die Jünger später für ihre Botschaft festgenommen worden sind und vor Richter gekommen sind, da hatten sie keine Angst. Sie wussten, okay, was wollen mir Menschen anhaben? Ich kenne den auferstandenen Jesus, ich weiß, was mit meinem Leben passiert. Es hatte ein neues Fundament. Und insofern konnten ihnen Menschen nichts mehr anhaben und sie hatten keine Angst mehr. Na gut, vielleicht hatten sie Angst, aber sie haben die Angst nicht ihr Leben bestimmen lassen oder ihre Predigt oder ihren Lebensstil. Sie haben mutig gelebt. Auch wir leben in einer Welt, wo man unglaublich viel Angst haben kann. Aber lasst von dieser Angst nicht euer Leben diktieren. Lasst euer Leben von der Kraft des Heiligen Geistes, von dem Mut, den er schenkt, bestimmen und nicht andersrum. Die Jünger sind voller Freude. Ja, wenn Angst weg ist, hast du ganz viel Platz für Freude. Einfach, weil sie erkannt haben, was Gott für sie getan hat. Und wenn ich da über mich nachdenke, wie schnell gibt es irgendwelche alltäglichen Kleinigkeiten, ärgerliche Dinge, die passieren, die mir total diese Riesenfreude rauben können, die ich eigentlich in Jesus habe. Und ich denke mir, warum eigentlich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe nicht verstanden, was Jesus mir geschenkt hat und habe mich noch nie richtig genug darüber gefreut. Oder die Dinge, die mein Leben manchmal so ärgerlich machen, ich sehe sie als viel zu groß an. Eigentlich sind sie viel kleiner als das andere. Und insofern, auch wir sind aufgerufen, gleich und jeden Tag einfach Gott zu loben für das, was er getan hat, egal was gerade an dem Tag passiert ist. Und das Letzte, die Jünger haben sich herausfordern lassen. Sie kommen danach in ganz viele Situationen, wo sie ihre Tradition, das, was sie kennen, überdenken müssen. Auf einmal bekehren sich Menschen, die überhaupt keine Juden waren. Also uns wäre das heute egal, aber für die damals war das sehr seltsam. Sie mussten überdenken, okay Gott, was willst du eigentlich von uns? Und sie haben sich von Gott herausfordern lassen und haben sich neue Wege führen lassen. Auch wir sind aufgefordert, nicht immer nur bei dem zu bleiben, was wir vielleicht seit 70 oder 100 Jahren so machen und für richtig halten. Wenn wir meinen, wir haben entschlüsselt, wo Gott uns langführt, dann sollten wir aufpassen, dass er nicht auf einmal eine Abzweigung mit uns geht, weil er uns was anderes zeigen will. Wir sollten dafür bereit sein. Und auch das, dazu ermutigt uns der Heilige Geist. Letztlich werden wir sollten uns nach all dem sehnen, was an Pfingsten passiert ist. Aber wir sollten nicht denken, dass wir am Ende danach beurteilt werden, ob in unserem Gottesdienst kräftig in anderen Sprachen gesungen und gebetet wurde, ob hier viele Zeichen und Wunder passiert sind. Wir werden am Ende von Gott danach beurteilt, ob wir aus der Kraft seines Heiligen Geistes den Auftrag, das Evangelium anderen Menschen weiterzugeben, ob wir den erfüllt haben. Und ob wir das gemeinsam getan haben und auch unsere Gemeinschaft durch den Heiligen Geist haben prägen lassen. Das ist es, wonach wir beurteilt werden, und dazu möchte uns der Heilige Geist Kraft schenken und ermutigen. Auch dafür brauchen wir manchmal Mut. Und bis dahin wollen wir das tun, was Paulus so schön im 1. Thessalonicher Brief gesagt hat. Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Helft den Schwachen. Habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und allen anderen Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Jesus Christus möglich macht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Rede nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Ist ganz schön viel, aber wir können ja damit anfangen, dass wir auf jeden Fall, Moment, sind jetzt Lieder dran? Nee, du bist dran, ne? Aber wir haben gleich noch die Gelegenheit, zumindest unserer Freude Ausdruck zu verleihen und dem Heiligen Geist auch Raum zu geben. Amen.